Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir wollen Sie heute nicht an der Nase herumführen, machen wir ja nie, aber wir wollen über die Nase sprechen. Denn das prägnanteste Organ im Gesicht kann eben manchmal auch Probleme machen, zum Beispiel wenn man schlecht Luft bekommt oder eben auch nicht mehr riechen kann. Wenn man schlecht Luft bekommt, kann das zum Beispiel ganz verschiedene Gründe haben. Die Nasenmuscheln sind stark vergrößert oder die Nasenscheidewand ist schief von Geburt an oder nach einem Unfall. Aber es gibt Lösungen, es gibt Hilfe. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Christoph Kühlkens. Er ist Chefarzt für HNO, für Kopf- und Halschirurgie, plastische Operation und auch Kinder-Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Seifert. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und Ihnen zu den Themen ein bisschen was erläutern darf.
Ja, und ich habe das schon ein bisschen angerissen. Welche Ursachen kann es haben, wenn Patienten kommen und sagen, ich bekomme Schlechtluft?
Ja, primär kann man von außen teilweise schon was sehen. Wenn eine Nase meinetwegen schief ist oder wenn sie stark eingesunken ist, dann gibt man oder kennt man da schon einen Hinweis. Aber sonst gibt es natürlich Veränderungen in der Nase. Häufig ist die Nasenscheidewand, die Sie schon angesprochen haben, die schief sein kann, angeboren oder durch ein Trauma oder aber auch die Nasenmuscheln, die vergrößert sein können oder aber auch seltenere Fälle wie Tumoren, bösartig, aber sonst auch häufig das, was vom Nasennebenhöhlensystem kommt, wie zum Beispiel Polypen.
Genau, da wollen wir nachher nochmal sprechen, weil Sie sagen, das ist, glaube ich, ein Großteil auch Ihres Geschäfts, die Nasennebenhöhlenentzündung.
Genau. Nasennebenhöhlen ist sehr viel.
Jetzt kommen wir vielleicht gleich zur Therapie. Viele werden ja erstmal versuchen, mit einem Nasenspray zu arbeiten, wenn sie schlecht Luft bekommen. Das ist ja auch legitim, aber, glaube ich, man muss aufpassen, dass man eben nicht in diese viel zitierte Spirale der Abhängigkeit kommt. Wann sollte man aufhören damit?
Also das ist so der Klassiker. Viele Patienten hängen wirklich fast an der Flasche dran. Gerade wenn sie sich hinlegen, nimmt der Druck im Nasennebenhöhlensystem oder in der Nasenmuschel anders zu. Durch die Schwerkraft, der Kopf ist dann auf Höhe des Herzens und dann bekommen die Patienten schlechter Luft, können dadurch schlecht einschlafen und greifen dann zur Flasche. Und es ist ein super Medikament, gerade wenn man meinetwegen akuten Infekt hat, kann man das eine Woche lang nehmen. Aber dann ist es halt auch schwierig, teilweise wieder das abzusetzen. Mm. Und gehen Sie mal in die Apotheke rein und fragen nach 4 Flaschen Nasenspray. Bekommen Sie nicht.
Nee, aber die Patienten gehen dann wahrscheinlich in verschiedene Apotheken.
Genau. Genau.
Sie haben schon gesagt, eine Woche. Ist das der zeitliche Abstand? Also eine Woche, ja.
Ja, man kann es dann auch schon noch mal ein bisschen länger nehmen, aber man darf es dann nicht wirklich intensiv langfristig weiternehmen. Auch also wenn man es regelmäßig nachts nimmt, man schädigt wirklich die Schleimhaut und die Schleimhaut in der Nase ist wirklich das Organ. Das eigentliche Organ ist die Schleimhaut, die hat ganz kleine Flimmerhärchen und die transportiert den Schleim nach hinten zur Nase, runter zum Rachen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, ist kein Schleimtransport mehr möglich und dadurch ist es dann nochmal schlimmer.
Okay, also man verschlimmbessert das.
Man verschlimmbessert das und es ist einfach so, es ist wirklich wie ein Entzug. Die Nasentropfen bringen die Schleimhäute zum Abschwellen. Das wirkt 6 Stunden ungefähr und dann schwellen sie nochmal wieder verstärkt an. Und durch das Verstärkte ist die Nase dann wieder noch mal stärker obstruiert, also zu. Und dann greift man wieder zur Flasche.
Muss die Dosis erhöhen.
Also genau, und auch das Intervall wird dann kürzer.
Genau, also da ist also wie eine Sucht tatsächlich.
Ja, man wie muss auch eine andere Sucht.
Genau, also da aufpassen. Das heißt, wenn das Nasenspray dann irgendwann nicht mehr hilft, was ist der Goldstandard in der Behandlung, in der Therapie?
Also primär muss man wirklich die Nase gründlich untersuchen. Und vorher auch fragen, ist es einseitig, ist es beidseitig, wann haben Sie die Beschwerden? Ja. Da kommt man schon sehr viel weiter. Und dann geht es natürlich um die Untersuchung. Wir haben sehr feine Instrumente, das heißt, so Endoskope, wo wir mit dünnen Lichtsonden und optischen Instrumenten in die Nase reingehen können und gucken, ist die Nasenscheidewand schief, ist es nur vorne oder ist es auch weiter hinten, ist die untere Nasenmuschel oder die mittlere Nasenmuschel verändert oder sieht man vielleicht auch Polypen und dann, wenn die Patienten auch ein Druckgefühl beklagen, macht man auch eine weitere Bildgebung, das heißt ein CT. Es ist nicht einfach das kleine 1x1, dass man sagt, du bekommst schlecht Luft, also machen wir die Nasenscheidewand gerade und dann ist gut.
Genau, das wäre zu einfach. Also das man muss da schon schauen, was da genau vorliegt. Und welche Verfahren gibt es dann? Ich habe also gelesen, es gibt schneidende Verfahren, sie arbeiten mit Radiofrequenzbehandlung, Lasertherapie. Was wird da eingesetzt und wie unterscheiden sich diese Methoden?
Das wird unterschiedlich eingesetzt, weil wir unterschiedliche Gesichtspunkte behandeln wollen. Das eine ist, wenn eine mechanische Verlegung der Nasenscheidewand da ist, wenn sie also wirklich schief steht, dann wird sie wirklich sozusagen kaltschneidend begradigt. Man löst die Schleimhautblätter und nimmt den Knorpel und den Knochen und begradigt ihn und stellt ihn wieder gerade ein. Da hat ein Laser oder Radiofrequenzchirurgie nichts dran zu suchen.
Okay.
Wenn wir aber eine Problematik an den Nasenmuscheln haben, und das können wir untersuchen, indem wir dem Patienten durch Messverfahren einmal vorher und nach der Einnahme von Nasentropfen atmen lassen. Und dann sehen wir den Widerstand. Wenn es durch die Gabe von Nasentropfen deutlich besser ist, sehen wir eine starke Schwellungskomponente. Und dann können wir gezielt, zum Beispiel radiofrequenzchirurgisch oder mit dem Laser, die Schwellkörper an den Nasenmuscheln behandeln. Mhm. Und die bringt man dann zum Vernarben und zum Schrumpfen.
Okay.
Und dann ist die Luftpassage wiederum besser.
Okay. Und ist man dann gewissermaßen geheilt oder können die Nasenmuscheln nochmal wachsen? Oder kann die Nasenscheidewand, wenn sie begradigt ist, doch nochmal schief werden?
Ja, die kann nochmal schief werden, aber dann ist es durch ein Rohheitsdelikt in der Regel. Aber wenn sie einmal nochmal gerade ist, ist sie gerade.
Ja.
Aber Nasenmuscheln, das ist schon so, dass Patienten da manchmal sagen, ja, das ist vor 6 Jahren gemacht worden, eine radiofrequenzchirurgische Behandlung. Jetzt ist es wieder ein bisschen schlechter, dann kann man das auch wiederholen. Aber man muss dann auch genau gucken, vielleicht ist es dann doch was anderes, dass die Nasenklappe, der Nasenklappenwinkel eingeengt ist. Das heißt, dass die Nase insgesamt zu schmal ist.
Ja.
Wie so ein Hausdach, so ein Giebel, wenn der zu schmal ist, geht einfach weniger durch.
Ja.
So kommen verschiedene Aspekte da zusammen.
Nun führen Sie auch plastische Chirurgie durch. Das heißt, manchmal kann man
Operation.
Das heißt, man kann nachher die Nase eben auch anders formen oder was durch die in dieser
Eingriff. Genau. Wie eingangs schon gesagt, bedingt die Form, auch die Funktion und umgekehrt. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der zum Beispiel durch einen Unfall, durch ein Trauma eine ganz schiefe Nase hat, können wir die Nasenscheidewand noch so richten. Wenn das äußere Haus, der Giebel schief ist,
dann
kriegen Sie keine gerade Wand da rein, wo Sie Ihre Schrankwand dran stellen können.
Verstehe, das ist ein gutes Bild. Ja, das passt da nicht. Das
ist einfach die Anatomie und die Mechanik. Das heißt, man muss dann auch die äußere Nase wieder in die Mittellinie reinrücken. Oder man muss die Nase aufbauen, wenn sie zu stark eingesunken ist. Das ist das, was die Krankenkasse mit übernimmt, was auch dann medizinisch begründet ist, um die Leiden des Patienten zu mindern oder zu verbessern.
Genau.
Anders ist es, dass dann auch manchmal Patienten und Patienten kommen und sagen, ja, wenn sie schon mal dabei sind, wissen Sie, der kleine Höcker, der stört mich dann doch.
Okay.
Können Sie das nicht mitmachen?
Das wäre dann so eine minimal kosmetische Frage, oder?
Genau. Ja. Und wir können dann auch tatsächlich mehr machen, und das machen wir auch. Nur das geht dann nicht mehr zu Lasten der Krankenkasse, sondern das ist dann
eigene Kosten im Prinzip.
Genau.
Ja.
Das zahlt der Patient dann einfach mit, weil das natürlich nicht auf die Grundlage der Kasse geht.
Mhm. Sie haben eben schon gesagt, so chronische Nasennebenhöhlenentzündungen, das ist auch so ein Hauptgeschäft oder ein großes Feld auf jeden Fall. Was haben die Patienten für Symptome?
Womit? Also ganz viel ist, dass die Patienten einfach kommen und sagen, ich habe so eine Verschleimung. Das ist so ein, ich bin so verschleimt.
Unabhängig von einer Erkältung oder von einem Infekt.
Sie haben häufiger eine Erkältung, aber sie fühlen sich einfach sehr stark verschleimt.
Mhm.
Das ist so bei Älteren auch nochmal mehr und sonst bei Mittelalten und Jüngeren, dass sie einfach ein Druckgefühl über dem Nasennebenhöhlen beklagen. Wie wir es kennen, wenn wir einen akuten Infekt haben, dann merken wir, wir fahren mit dem Fahrrad übers Kopfsteinpflaster, man merkt so ein bisschen vielleicht die Zahnwurzeln
oder
man bindet die Schuhe zu und dann hat man so ein Druckgefühl über der Stirn oder über den Kieferhöhlen.
Ja.
Und das sind so Beschwerden, die Patienten dann länger haben, einfach ein Druckgefühl, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, das ist das, was sie beklagen.
Und eben auch diese ständige Nase laufen, wie Sie sagen, im Grunde aber nach vorne und nach hinten.
Ja.
Ne? Das wäre diese klassische Verschleimung, oder?
Ja. Die Amerikaner sagen Post-Nasal Drip, das heißt, es läuft nach hinten runter. Und das ist der normale Flimmerschlag auch. Wenn ich Ihnen ein kleines Zuckerkörnchen auf die untere Nasenmuschel lege, dann merken Sie nach 20 Minuten, 30 Minuten, es wird süß im Hals.
Ah, okay.
Ja, das ist der normale Schlag, ohne dass Sie besonders einatmen.
Ja. Und wie wird das eben behandelt, diese Nasennebenhöhlenentzündung, diese chronische Art?
Also man macht primär eine Diagnostik und guckt mit einem CT, also mit einer Bildgebung, Röntgen, ist das Nasennebensystem verschattet. Wenn es stark verschattet ist, kommt man in der Regel mit einer Cortison-Therapie nicht mehr viel weiter. Sonst würde man initial bei einer leichten Geschichte erstmal mit einem cortisonhaltigen Nasenspray anfangen.
Okay, ja.
Dann kontrolliert man das, dann haben die Patienten eine gewisse Linderung. Aber wenn sie richtig Nasennebenhöhlensystem haben, was voll mit Polypen ist, die auch bis in die Nase, richtig in die Nasenhaupthöhle reinwachsen, dann hilft dort wirklich eigentlich nur eine Chirurgie. Und das Ganze machen wir heute minimal invasiv. Sie haben von außen keinen Schnitt. Das läuft mikroskopisch, endoskopisch mit ganz feinen Instrumenten, die auch über die Jahre weiterentwickelt worden sind.
Also wie lange dauert so ein Eingriff, um sich das mal vorzustellen?
Ungefähr eine Stunde.
Ja, okay.
Ist aber 45 Minuten. Je nachdem, wie weit man reingehen muss. Man hat inzwischen auch früher, kam man nicht um die Ecke mit einem Bohrer.
Da gibt's gibt es andere Werkzeuge,
genau, es gibt
die
jetzt,
schon gebogen sind.
Es gibt inzwischen wirklich tolle Werkzeuge. Es gibt ein Navigationssystem, weil das ja ein sehr tief in den Schädel hineingehendes Organ ist. Also man ist ja wirklich, wenn man die Keilbeinhöhle operiert, mitten im Kopf.
Genau, da kann ich mir auch vorstellen, dass viele Patienten doch erstmal auch eine gewisse Sorge haben, oder wenn sie im Aufklärungsgespräch sind und denken, oh Gott, das geht so tief rein, wie funktioniert das?
Genau, Patienten haben häufig auch Angst vor einer Nasenoperation, weil sie denken, das ist am Kopf.
Ja,
Kopf finden Patienten häufig eher unangenehm, aber das kann man in der Regel durch eine gute Aufklärung schon den klar vermitteln, dass sie dadurch wirklich eine Linderung erfahren.
Genau.
Und der Eingriff ist auch nicht so schmerzhaft. Einige Patienten empfinden es danach als unangenehm, aber sie haben ja keine Muskeln. Wenn sie einen Armbruch haben und danach den Arm bewegen, da haben sie Muskeln, das tut ihnen weh. Aber sie können ja die Nase nicht groß bewegen.
Ja, das stimmt. Genau. Insofern klären wir jetzt hier auch an der Stelle nochmal auf, dass man da sich keine Sorgen machen muss. Und nochmal vielleicht zur Ursache, weil Sie schon sagten, diese chronische Nasennebenhöhlenentzündung kommt eher bei Älteren auch vor. Oder
ist die gesamte Altersspanne. Also wirklich von kleinen Kindern, dann sind manchmal andere Grunderkrankungen vorhanden, aber von Jugendlichen 20 bis
ganze Altersspanne.
Genau, ganze
Und gibt es da eine bestimmte Ursache? Ist das auch eine genetische Disposition, wenn man das in der Familie schon jemand das hat, dass man da vielleicht auch eine...
Also es gibt sicher eine genetische Disposition, die mit reinspielt, aber sonst. Hauptursachen sind einmal anatomische Veränderungen, wie wir es gesagt haben, Entschuldigung, Nasenscheidewand.
Ja.
Veränderung, dann kommen bakterielle Infektionen dazu, virale Infektionen, Pilze, auch gar nicht so selten und zunehmend an der Bedeutung und natürlich auch Allergien.
Ja, okay, also das alles spielt eine Rolle dann bei der Entwicklung. Und Sie haben auch gesagt, Polypen gehören ja dazu, die dann irgendwie auch in der Nase plötzlich auftauchen.
Genau, die wachsen von der aus dem Nasennebensystem, da sind die Wurzeln und wachsen dann über die Fenster von der Kieferhöhle zum Beispiel in die Nasenhaupthöhle, sodass man sie teilweise sogar, wenn man vorne in die Nase reinguckt, sofort so sehen kann.
Zumindest als Experte wahrscheinlich sofort erkennt. Gut, die würde man ja dann auch entfernen, aber da habe ich auch gelesen, gibt es ja eine Wahrscheinlichkeit, dass die doch nochmal wiederkehren.
Genau, weil man die Disposition ja nicht wegoperieren kann. Man kann, wenn es eine anatomische Veränderung ist, das kann man verhindern und verbessern und dann ist es gut. Aber wenn ein Patient zum Beispiel an einer sehr starken Allergie leidet, dann muss er natürlich auch eine allergische Therapie bekommen. Oder wenn er Zahnbeschwerden hat, die sowas auch mal mit verursachen können, dann muss man das auch mitmachen, mitbehandeln. Und dennoch gibt es leider immer noch Patienten, die trotz Operation nach einigen Jahren wiederkommen und wieder eine Nasennebenhöhlenentzündung mit Polypen haben, trotz anschließender, sehr wichtiger, guter Nachsorge. Das heißt, Pflege, Nasenspülung ganz wichtig und auch cortisonhaltige Nasensprays.
Also das bleibt auch so ein bisschen, dieses cortisonhaltige Nasenspray.
Das kann bei bestimmter Disposition mitbleiben. Aber wenn es immer wiederkommt, gibt es jetzt seit einigen Jahren neuere Therapien, dass man gezielte Antikörpertherapien macht, die gezielt antientzündlich sind. Und dass man dort schaut, dass die Patienten darüber eine Besserung bekommen. Das muss von den Krankenkassen gezielt genehmigt werden, kriegen dann regelmäßig eine Spritze. Patienten sind teilweise sehr unsicher noch da, ob sie es machen sollen oder nicht.
Weil es eben noch sehr neu ist.
Genau. Ne? Und es ist auch einfach wie diese gesamte Antikörpertherapie, die auch im gesamten Markt ist, was Tumor und so weiter angeht. Das sind halt einfach keine Lutschbonbons, sondern das sind schon systemische Therapien, die richtig auch wirken.
Naja, klar. Wirken dann sollen ja auch, aber man spürt es dann natürlich auch.
Aber es ist schon, bei bestimmten Patienten ist es wirklich sehr beeindruckend, wie die Polypen dann zurückgehen oder wie sie in einem stabilen Niveau bleiben.
Okay, und man erspart sich natürlich dann weitere Eingriffe, die hat man dann eben nicht.
Nur unklar ist zum Beispiel nach wie vor immer, ist es eine lebenslange Therapie?
Ja, weiß man.
Also von daher fängt man damit auch nicht an.
Ja, verstehe. Man merkt natürlich schon die Begeisterung für Ihr Fach, Gebiet. Warum sind Sie HNO-Arzt geworden? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Also ich wollte immer ein chirurgisches Fach. Mhm. Das hat mich von Anfang an immer gereizt. Ich komme von Haus aus dem Handwerksbetrieb. Das fand ich immer sehr faszinierend, was mit den Händen zu machen. Mhm. Und HNO ist einfach für mich der Kopf, sind in einer Spannbreite, in einer Handspannbreite wirklich von den Augen bis zum Schlüsselbein 20, 25 Zentimeter sind so viele kleine faszinierende Organe.
Ja, ja. Es ist ja wirklich, man muss sehr detailverliebt sein auch und sehr präzise arbeiten.
Und es ist alles sehr fein, dicht beieinander und es ist auch sehr spannend, dass man mit so vielen Nachbardisziplinen zusammen was machen kann, operieren kann. Ist ein Fach der Sinne und nicht zuletzt hat mich das Ästhetische, die plastischen Operationen haben mich auch immer sehr mitgereizt.
Ja.
Und es ist ein Fach, was mich auch sehr daran fasziniert und was den Alltag sehr abwechslungsreich macht, von kleinsten Kindern bis zu Erwachsenen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur, meinetwegen, Frauenarzt hat nur Frauen.
Genau.
Urologe hat überwiegend Männer, nicht nur Geriater, Kinderarzt.
Genau.
Und wir haben wirklich viele kleine Kinder, die wir behandeln, mit auch Polypen, das sind dann die Nasenrachenmandeln, das darf man nicht miteinander verwechseln.
Mhm.
Die normale Altersstruktur bis hin zu vielen Tumorpatienten auch bis zu alten geriatrischen Patienten.
Wo Sie gerade sagen, ganz junge Kinder, da ist mir ein Fall begegnet, habe ich gelesen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Das war sozusagen Ihr frühester Eingriff, wenn man das so sagen darf. Da haben Sie einen Luftröhrenschnitt durchgeführt bei einem Kaiserschnittbaby, das also noch an der Nabelschnur hing. Ein quasi spektakulärer Fall.
Genau, das ist ein Kind, was uns zugewiesen wurde aus einer anderen Stadt. Das hatte eine Raumforderung im Bereich des Halses, was im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung der Mutter festgestellt wurde und wo die Frage war, kann es spontan atmen oder kann es nicht atmen?
Ja.
Und dann wurde ein Kaiserschnitt gemacht mit einem riesigen Aufwand von einem sensationellen Team, wo alle Disziplinen super miteinander gearbeitet haben, wo wir dann tatsächlich oder die Gynäkologen, die Geburtshelfer haben das Kind durch den Kaiserschnitt entwickelt. Es war an der Nabelschnur und dann haben wir dort dann den Luftröhrenschnitt gemacht, sodass die Atemwege sicher waren und dann konnte das Kind sicher abgenabelt werden.
Aber ein spektakulärer Fall, oder wie war das für Sie auch dieser Eingriff?
Genau, unendlich spektakulär, weil wir uns natürlich in verschiedenen großen Sitzungen mit allen Disziplinen sehr gut austauschen mussten und wo man einfach sieht, die Teamstruktur ist einfach unendlich wichtig und da bin ich auch unendlich dankbar für, dass wir sowohl bei uns in der eigenen Abteilung, aber auch in den interdisziplinären so schön zusammenarbeiten können. Das ist die Stärke einfach der Arbeit.
Und wie oft kommt sowas vor? Sehr selten.
Extrem selten.
Extrem selten, ja.
Also wir haben 3 Kinder dafür jetzt zugewiesen bekommen und es ist deutschlandweit sicher extremst selten. Ich kenne 2 andere Kliniken, die jeweils einen Fall gemacht haben.
Ja. Und die Herausforderung ist, dass alles dann noch mal kleiner ist. Kann
genau.
Ich mir
vorstellen. Und dass einfach so viele Disziplinen da zusammenarbeiten. Das war auch noch ein Zwillingskind.
Ach so, ja.
Also das heißt, das andere Kind wurde normal geboren und dann ist das zweite Kind dran gekommen. Also das ist dann schon. Da brauchen Sie allein 2 Teams für Kinderärzte, dann brauchen Sie ein gynäkologisches Team, dann brauchen Sie mehrere Anästhesie-Teams und natürlich überall Pflege, Anästhesiepflege dazu. Genau. Unterm Strich braucht man 2 Säle dazu, wo dann die Kinder auch mit reinkommen und wo es dann weitergeht.
Ja, aber natürlich toll, wenn sowas dann klappt und das ist natürlich auch ein riesiges Erfolgserlebnis dann natürlich. Was ist denn, wenn Sie sagen, dass es extrem sein, was ist so der häufigste Eingriff, den Sie vornehmen tatsächlich? Und gibt es so einen Lieblingseingriff? Hat man sowas auch?
Also ich mache tatsächlich, operiere sehr gerne Nasen, aber Tumorchirurgie finde ich auch nach wie vor sehr gut, weil man da wirklich auch was wirklich richtig Gutes macht. Vor allem, wenn man dann die Tumornachsorge sieht und die Patienten über viele Jahre sieht, wo man denkt, man erinnert sich an den Fall, man erinnert sich an die Patienten, wie sie vorher gekommen ist. Das ist schon sehr zufriedenstellend und macht einen auch wirklich dann glücklich von der Arbeit.
Ja.
Und das ist halt auch, es ist nicht mehr so, dass man das alles so kaltschneidend groß von außen operiert, sondern man kann sehr viel da mit dem Laser, da ist es wirklich ein tolles Instrument, weil man eng am Tumor mit dem Laser entlangschneiden kann und man sieht die Tumorgrenzen. Das ist der Vorteil dann.
Ja. was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber Sie sagten eben schon, es geht ja auch um die Sinne eigentlich. Ne? Dafür haben sie sich ja, deshalb haben sie sich entschieden. Man sagt ja, einander gut riechen können und sowas. Insofern ist das ja eine starke Beeinträchtigung, wenn man eben nicht mehr riechen kann. Und in den letzten anderthalb Jahren war das auch ein großes Thema in der Pandemie jetzt, dass ja viele sagen, der Geruchssinn fehlt plötzlich.
Genau. Das ist, was wir jetzt dadurch nochmal mehr verstärkt gesehen haben. Mhm. Wir wussten immer, Viren können, auch Entzündungen können zu Geruchsverlust führen. Aber das ist ja der Klassiker am Anfang gewesen.
Ja.
Da spricht jetzt kein Mensch mehr drüber. Gerade vor anderthalb Jahren, als das losging, haben wir alle drüber gesprochen. Riechst du noch? Ja, ich rieche nichts mehr.
Das ist das große Warnsignal.
Dann. Das war das Warnsignal vor der Corona-Geschichte. Und dann ist es ja schrittweise wiedergekommen. Dann hat man so ein bisschen Missempfindungen gehabt. Mhm. Und dann war es in der Regel wieder relativ normal. Aber das ist halt auch das Schöne an der Nase. Von daher macht die Nase uns allen auch Spaß.
Ja.
Ja, wenn wir was Schönes essen, wenn wir was Gutes trinken, haben wir Spaß dran, wenn die Nase funktioniert.
Genau, und dafür sind Sie zuständig. Und da freue ich mich sehr, dass Sie heute hier waren und so toll aufgeklärt haben. Vielleicht letzte Frage noch. Wie entspannen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was machen Sie dann?
Tatsächlich auch, ich fröne den Sinn, ich koche gerne, ich esse gerne mit Freunden, auch koche gemeinsam, war jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwieriger.
Aber jetzt wird es ja langsam wieder möglich.
Genau, man kommt jetzt wieder gut raus und sonst bin ich auch gerne unterwegs, draußen in der Natur und im Urlaub.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kökens, dass Sie so toll aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.